Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, hier kommt die zweite Folge unseres Podcasts Denkfabrik Medizin. Und ich sitze hier wieder zusammen mit Ingo. Hallo Ingo.
Hallo, hallo auch ihr da draußen, die uns wieder zuhört. Wir freuen uns total über jeden Zuhörer. Und ich hoffe, wir haben wieder ein spannendes Thema dabei.
Genau. Ich habe diesmal habe ich eine Geschichte einer Patientin mitgebracht. Die Dame ist 89 Jahre alt und ist vor einem guten halben Jahr, etwas mehr, ist sie ins Krankenhaus gekommen mit Notarztbegleitung, weil man gesagt hat, sie könnte ein akutes Koronarsyndrom haben. Sie ist zu Hause wohl aufgefallen und hatte Thoraxschmerz im unteren Thorax. Und ja, und das hat dazu geführt, dass man 112 angerufen hat und die sind gekommen und haben sie mit Arztbegleitung ins Krankenhaus gebracht.
Haben sie gleich eingepackt?
Die haben sie gleich eingepackt.
Okay. Und du kennst diese Patientin?
Ja, sie hat, obwohl sie bei mir in Behandlung ist, hat sie keinen Diabetes.
Ja.
Wie gesagt, sie ist fast 90 Jahre alt. Sie wird, glaube ich, dieses Jahr noch 90. Und sie hat wie das so ist in dem Alter, hat sie mehrere chronische Erkrankungen. Und ist aber im Prinzip, ist die gut zu Wege. Die wohnt alleine. Die versorgt sich, glaube ich, der Sohn hilft und kauft ein bisschen mit ein. Aber im Prinzip kann die sich zu Hause alleine versorgen.
Ich würde ja gerne ein kleines bisschen mehr wissen über die Symptomatik, die sie geboten hat.
Also muss ich vielleicht ein paar Wochen davor anfangen. Da ist sie im Krankenhaus gewesen und hatte Thoraxschmerzen und hatte einen erneuten kleinen Herzinfarkt. Also sie hat eine bekannte koronare Herzerkrankung. Und da hat sie einen Stent bekommen, also eine Herzkatheteruntersuchung. Und ein enges Gefäß ist aufgedehnt worden und hat einen Stent bekommen. Und ist dann wieder nach Hause gegangen und sie hat aber gesagt, die Beschwerden, die sie da hatte, sind nie so ganz weggegangen. Also sie hatte immer noch so ein bisschen Druckgefühl, unterer Thorax, manchmal so ein bisschen in den Bauch ausstrahlend. Sie ist nicht ganz wieder gut auf die Beine gekommen seitdem.
Das heißt, obwohl eine Intervention gemacht worden ist, hat sie davon keine deutliche Besserung erlebt?
Na, sie hatte ein akutes Schmerzereignis. Und das ist dann auch sozusagen im Krankenhaus nach der Einlage des Stents besser gewesen. Aber so dieses Gefühl, es ist alles wieder wie vorher, hat sich nicht eingestellt.
Okay, also wenn wir jetzt erstmal einmal abarbeiten, was kann nach einer Stentimplantation passieren, dann muss man natürlich auch überlegen, hat sie einen frühen Rehverschluss des Stents und kriegt deswegen wieder eine Symptomatik. Mhm. Also man wird also sicher ein Troponin machen und gucken, ob das hoch ist. Und dann müsste sie eventuell rekathetert werden. Man muss aber auch, finde ich, genau nach anderen Ursachen gucken, ob nicht was anderes verantwortlich ist. Frauen haben ja häufig eine atypische Symptomatik bei akutem Koronarsyndrom und bei Herzinfarkten. Gibt es ja häufig zum Beispiel eine Ausstrahlung in den Bauchraum, wo dann natürlich die Differentialdiagnose wieder völlig anders aussieht. Nicht? Wenn dann zum Beispiel auch andere Erkrankungen des Abdomens in Frage kämen.
Ja, ich glaube, dass auch, also deine Idee, dass das jetzt relativ kurz nach dem letzten Aufenthalt wieder ein koronares Ereignis und sie einen Verschluss hat, hat, glaube ich, dazu geführt, dass dann bei ähnlichen Beschwerden auch der Notarzt gekommen ist und mit dem Verdacht von einem erneuten Infarkt oder akuten Koronarsyndrom sie begleitet ins Krankenhaus hat. Das stimmt. Im Krankenhaus ist natürlich genau das, was passiert, was du überlegst. Ist mal erstmal ein EKG gemacht worden. Das ist ein bisschen schwer zu beurteilen, weil sie einen Linkschenkelblock hat schon eine ganze Zeit. Deswegen war das nicht so richtig gut für die Diagnostik. Sie hatte ein diskret erhöhtes Troponin. Sie ist aber auch ein bisschen niereninsuffizient. Also ich sag mal so, ist etwas flapsig, würde ich sagen, nichts Halbes und nichts Ganzes. Mhm.
Und dann ist wahrscheinlich, die machen ja dann immer eine Dynamik, dass sie nach 6 Stunden wieder bestimmen und gucken, ob das ansteigt.
Das ist gleich geblieben.
Gleich geblieben.
Auf niedrigem Niveau, leicht erhöht, gleich geblieben.
Also dann muss man ehrlicherweise sagen, ist ja ein Stentverschluss, ist raus. Also da würde man ja erwarten, dass du ein Crescendo-Troponin hast, was dir deutlich ansteigt. Das heißt, wir müssen uns jetzt konzentrieren auf andere Ursachen, die diese Beschwerdesymptomatik machen können. War der Hauptschmerz linksthorakal oder epigastrisch?
Ja, sie hat gesagt, es ist im Oberbauch gewesen und strahlte links in den Bauch aus, auf die linke Bauchseite.
Im Oberbauch auf die linke?
Mhm, also epigastrisch Seite. Eher so ein bisschen links.
Mhm. Okay, also wie nähern wir uns der Differentialdiagnose von abdominellen Beschwerden? Das ist ja wahrscheinlich das weiteste Feld, was wir überhaupt in der internistischen und wahrscheinlich auch chirurgischen Differentialdiagnose haben. Ich habe mir für mich immer zurechtgelegt, dass ich das einteile in die Lokalisation, also zum Beispiel rechter Oberbauch, epigastrisch linker Oberbauch, rechter Unterbauch, linker Unterbauch. Das wäre sozusagen, damit man erstmal überhaupt ein bisschen eingrenzen kann, welche Krankheiten wo vorkommen. Wenn sie sagt epigastrisch ist für mich zum Beispiel unterer Ösophagus, Magen, eventuell noch Pankreas. Mhm. Ausstrahlung nach links wäre in Richtung Milz. Vielmehr liegt da links nicht, dann kommt auch schon bald die Niere.
Also ein bisschen Kolon wäre da noch. Dickdarm ist noch da.
Linke Kolonflexur könnte noch sein. Aber sagen wir mal, schwieriger finde ich ist epigastrisch, weil da ja viele Erkrankungen auch hinstrahlen können. Gibt es denn irgendwas, was uns ein kleines bisschen weiterhelfen würde? Gibt es zum Beispiel, gibt es ein CRP, dass man guckt, ist es was Entzündliches?
Ja, also bevor du das Labor aufhält, muss man sagen, ist dem aufnehmenden Kollegen oder der Kollegin aufgefallen, dass sie den Bauch untersucht.
Ja.
Und hat sie einen relativ deutlichen, klaren Druckschmerz im rechten Oberbauch.
Im rechten
Oberbauch? Ja, also okay. Bei der Untersuchung, da hat sie Auer gesagt, okay. Das erzählt sie auch im Nachhinein, das hätte sie sehr gemerkt, da war klar, irgendwie hat sie das Gefühl, da musste das Problem sein, denn als man da dran drückte, das war dann plötzlich Dollarschmerz.
Mhm. Okay, also rechter Oberbauch, da habe ich abgespeichert Leber, Gallenblase, Gallengänge, lokalisieren dahin, so mal ganz entfernt, könnte es auch noch sowas sein wie eine Pyelonephritis oder so, was in den rechten Oberbauch strahlt nicht. Aber als allererstes würde ich an Leber- und Gallenaffektionen denken. Bei einer 89-jährigen Patientin, also häufiges ist häufig, würde ich mal erstmal gucken, eine Sonographie machen und gucken, ob sie zum Beispiel eine Cholezystitis hat oder ob die Leber vergrößert ist, ob die Gallengänge aufgestaut sind. Das kriegt man ja eigentlich mit einer Sonographie ganz gut raus.
Zur Sono ist sie angemeldet. Und in der Zwischenzeit trifft aber Labor ein. Also du hast Blut abgenommen und es fällt auf, dass die Transaminasen sind alle dreistellig, so 300 bis 500.
Transaminasen, aber nicht die Cholestase anzeigenden.
Das Bilirubin ist 6.
Ah, okay.
Die alkalische Phosphatase ist auch fast 500, normal ist 105 im Labor.
Es gibt einen starken Hinweis auf eine Erkrankung der Gallenwege. Hat sie zu irgendeinem Zeitpunkt kolikartige Schmerzen berichtet? So, also man würde denken, wenn es irgendein Hohlorgan ist, was betroffen ist, nicht? Also wenn eine Cholezystitis oder ein Stein im Gallengang, Cholelithiasis, wenn das wäre, nicht, dann würde man eine kolikartige Schmerzen erwarten, also anschwellend und abschwellende Beschwerden. Aber sagen wir mal, wenn sie ein Bilirubin von 6 hat, dann muss irgendwo Gallenflüssigkeit sich aufstauen. Und die nächste Syndromeinteilung wäre dann für mich schmerzloser Ikterus oder schmerzhafter Ikterus.
Okay, du galoppierst sehr stark in die Richtung schon, das ist ja gut und richtig. Also so einen typischen kolikartigen Schmerz mit diesem Anschwellen und Abschwellen, so wie Patienten das ja häufiger mal berichten, hat sie nicht gehabt. Mhm. Sie hat schon gesagt, dass der Oberbauchschmerz mal mehr, mal weniger war. Also das ist nicht wirklich, wie gesagt, nach der Entlassung aus dem Krankenhaus von vor ein paar Wochen ist das nicht weggegangen. Aber so einen richtigen, auch man sagt, wenn sie was gegessen hat, hatte ich dann gefragt, als sie fettreich gegessen hat, da plötzlich danach heftigerer Schmerz. Nee, sie würde sagen, sie hat insgesamt wenig gegessen und wie sie sich ausdrückt, schon Kost gegessen, weil sie das alles nicht so gut vertragen hat. Aber es war jetzt nicht irgendwie so ein wirklich typisch, wie man das aus dem Lehrbuch kennen würde, so ein kolikartiger Schmerz.
Schade, das hätte uns ja, dann hätten wir weiterarbeiten können in der Abteilung schmerzhafter Ikterus. Dann wäre es deutlicher in Richtung Cholelithiasis zum Beispiel gegangen. Cholezystitis, Cholelithiasis und Cholangitis vielleicht dann schon obendrauf, wenn sie jetzt ein CRP hat. Und jetzt denke ich, müssen wir die Differentialdiagnose breit halten und müssen sowohl den schmerzhaften wie schmerzlosen Ikterus in Betracht ziehen. Um schmerzloser Ikterus, da ist halt die oberste Differentialdiagnose wäre Pankreaskopfkarzinom mit einer Ummauerung des Gallengangs und dadurch Aufstau der Gallenflüssigkeit und dann eben Bilirubin, was im Blut erhöht ist.
Die Patienten, die du gesehen hast mit zum klassischen schmerzlosen Ikterus, weswegen kommen die?
Also das ist ja ein retroperitoneal liegendes Organ. Die kommen ganz häufig mit Rückenschmerzen in meiner Erfahrung. Und man hat oft schon, dass auch Allgemeinsymptome sind. Also Gewichtsabnahme zum Beispiel wäre etwas. Die kommen nicht so mit rechtzeitigem Oberbauchschmerz.
Und zumindest die, die ich so sehr prägnant im Kopf habe, sind auch wirklich ekterisch. Also die kommen und haben gesagt, heute Morgen im Spiegel waren die Augen plötzlich gelb.
Ja.
Und man denkt, okay, das ist teilweise sehr ausgeprägt, manchmal sogar schon eine Gelbverfärbung der Haut. Hm? Genau, das hat sie nicht. Also sie hat keinen Sklerenikterus und auch keine Gelbverfärbung der Haut. Aber na klar haben die Kollegen genau in die Richtung gedacht und haben einen Ultraschall gemacht.
Also man könnte ja daraus schließen, dass sie noch nicht ikterisch ist. Könnte man daraus schließen, dass das ein etwas akuteres Ereignis ist, was sich schneller entwickelt hat. Nicht im Gegensatz zu einem langsamen Verschluss wie bei einem Pankreaskopfkarzinom, wo dann eben sozusagen das Bilirubin langsam steigt und der Patient eigentlich noch keine Beschwerden hat, aber eben doch gelb wird. Nicht? Ja. Und das spricht, da schwingt das Pendel jetzt so ein kleines bisschen mehr in Richtung, dass es ein Gallengangsverschluss zum Beispiel bei einem Stein ist. Und beim Ultraschall hat man dann gesehen, dass sie einen erweiterten DC, Ductus Chiolodorus hat, oder?
Nee, nicht. Also man hat einen Ultraschall gemacht und sie hat sowohl der Chiolodorus ist schlank, sie war gut zu schallen offensichtlich und auch die, also die, insgesamt die Gallenwege waren schlank.
Das ist eine gewisse Enttäuschung. Jetzt muss man überlegen, ob die, sag mal, stimmt unsere Differentialdiagnose nicht oder ist das Untersuchungsergebnis nicht zuverlässig? Also muss man das Ergebnis anzweifeln. Man weiß natürlich nicht, Ultraschall ist ja so eine Untersuchung, die sehr stark untersucherabhängig ist. Man weiß jetzt nicht, wer sie untersucht hat, ob man sich darauf verlassen könnte, zum Beispiel.
Bring mal so ein bisschen den zeitlichen Verlauf mit rein. Sie ist natürlich unter dem, also mit dem Label akutes Koronarsyndrom in der Notaufnahme gelandet und dann ist sehr, sehr, weil sie hat eine bekannte KHK, hatte mehrfach Eingriffe, deswegen hat man sich darauf sehr fokussiert, wäre ja auch zugegebenermaßen das Gefährlichste oder Gefährlichere als das, worüber wir gerade reden.
Muss rasch vom Tisch.
Genau, das heißt, es sind ein paar Stunden ins Land gegangen mit diesem üblichen Protokoll, mit den Kontrollen vom Troponin und im Verlauf ging es ihr deutlich besser.
Ah, der Stein ist abgegangen.
Ihre Beschwerden waren besser. Das hat natürlich nichts mit der Behandlung, also ist gar nicht so viel Behandlung gemacht worden, sondern geguckt worden. Aber ihr ist es im Verlauf besser gegangen. So.
Okay. Mhm.
Und dann im Verlauf des Labores, muss man sagen, im Verlauf von 1, 2, 3 Tagen, sieht man, wie die Cholestase-Parameter
rückläufig sind. Okay. Also dann war unsere initiale Differentialdiagnose vielleicht doch nicht so falsch. Und sie hat das Glück gehabt, dass der Stein spontan abgegangen ist und sich nicht im Sphincter-Audi verklemmt hat.
Zumindest nicht auf ganz lange Zeit.
Ne? Ich kenne mich ja besser aus mit Nieren als mit Gallenblasen und auch besser mit Nierenstein als mit Gallengangstein. Es wäre bei der Niere wäre es so, dass man die Erweiterung des Nierenbeckens nach einem Steinabgang, die würde man noch eine Weile sehen. Mhm. Nicht? Also du hättest immer noch ein erweitertes Nierenbecken für einige Wochen nach dem Steinabgang. Ich weiß jetzt nicht, wie es in diesem Gebiet ist, ob wenn man jetzt eine ERCP macht oder so, nicht, ob man dann immer noch erweiterte Gallengänge sehen kann oder ob sich das rasch wieder tonisiert. Da bin ich überfragt.
Das weiß ich auch nicht, aber ich kann dir erzählen, was passiert ist, weil die Kollegen dachten genau das, wie zuverlässig ist denn der Ultraschall und haben sehr zügig am zweiten Tag eine ERCP gemacht.
Ja.
Und was sie gesehen haben, also sie haben keinen Stein mehr gesehen, die Gallengänge waren schon, sie fanden sie ein bisschen erweitert, weiter als normal. Ich bin da auch nicht Experte und weiß nicht, was das heißt. Sie hatte wohl aber offensichtlich, als man, die gehen ja mit in so einer Seitoptik da an die Papille und gehen da mit dem Katheter rein. Und da ist ein bisschen sowas wie Grieß noch rausgekommen aus dem Gallengang. Und sie hat, wenn man sich das anschaut im Ultraschall, sie hat weitere
Gallensteine.
Sie hat weitere Gallensteine.
Okay.
So. Jetzt ist die Patientin beschwerdefrei. Was die Kollegen, glaube ich, eigentlich gerne gemacht hätten in der Situation, wäre, sie hätten gerne eine Papillotomie gemacht. Und die Patientin ist hochbetagt, 90 Jahre alt, und hätten gesagt, eine Papillotomie zu machen unter der Idee, da sind weitere Steine, wenn da was durchrutscht, würde es vielleicht leichter gehen, wenn die Papille geschlitzt ist. Es gab aber ein Problem. Und das Problem bestand in dem Krankenhausaufenthalt davor. In dem Aufenthalt davor, als sie damit
dekorreliert worden.
Ja, sie hat, nachdem sie den Stent bekommen hat, hat man im Rahmen der Untersuchung gesehen, dass sie einen Ventrikelspitzenthrombus hatte. Und dann ist sie antikoaguliert worden. So, und jetzt konnten sie ja natürlich unter dieser Antikoagulation, konnten sie ihr jetzt die Papille nicht schlitzen. So, das heißt, das haben sie in dieser Situation nicht gemacht und haben gesagt, sie haben das kontrolliert, der Spitzenthrombus war im Echo nicht mehr nachweisbar, aber sie haben gesagt, sie wollten, ich glaube, ein halbes Jahr Antikoagulation. Und dann war sozusagen der Vorschlag, eine elektive Papillotomie. Bevor wir gleich nochmal weiter gucken, wie es mit weiterging, weil es gibt noch eine interessante Entwicklung, über die wir sprechen sollten. Du hast vorher gesagt, du versuchst möglichst lange, möglichst breit zu denken. Und wir hatten ja bei der letzten Folge schon so ein bisschen versprochen oder angekündigt, was wir im Studentenunterricht den Studierenden beigebracht haben, wie man möglichst breit differenzialdiagnostisch denkt. Und ich glaube, wir haben schon das Stichwort Tante Piaf genannt.
Ja, ich glaube, das haben wir letztes Mal einmal fallen lassen.
Genau. Ich finde, dass dieser Fall oder dieses Beispiel der Patientin sich anbietet, nochmal vielleicht einmal Tante Pia vorzustellen. Ich habe lustigerweise vorgestern, glaube ich sogar, in meinem iPhone in alten Fotos gefunden, wie wir auf Tante Piaf gekommen sind. Das ist ja eine Abkürzung, ein Akronym.
Akronym, was wir gefunden haben, genau.
Weißt du zufällig noch, wir haben ja versucht, ein englisches Akronym ins Deutsche zu übersetzen. Weißt du das Englische noch?
Nein, habe ich nicht
präsent. Ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Wir suchten dann ja eine deutsche Variante und dann haben wir uns hingesetzt und haben die Anfangsbuchstaben von Tante Piaf mit diesen Buchstabenwürfeln von Scrabble auf den Schreibtisch gelegt und haben versucht, sozusagen etwas zu bekommen an Kombinationen, was man sich merken kann. So, also Tante Piaf schreibt sich am Ende nicht mit F wie Edith Piaf, sondern mit V. Lass uns doch mal vielleicht einmal kurz beschreiben, was diese Abkürzungen meinen, und vielleicht können wir anhand dieses Beispiels einmal bisschen durchdeklinieren, was denn bei dieser Patientin passen könnte.
Ja, also wir haben damals versucht, den Studenten beizubringen, dass sie möglichst breit bleiben, lange, bevor sie die Differentialdiagnose weiter einschränken, und haben überlegt nach Krankheitsmechanismen. Also wie können Krankheiten entstehen, und haben dafür jeweils einen Buchstaben. Zum Beispiel das T von Tante Pia, von Tante, ist für traumatisch. Das A steht für autoimmun. Das N steht für Neoplasie, also Krebserkrankung. Das nächste müsste wieder ein T sein, steht für toxisch, also Vergiftung. Zum Beispiel, oder auch Medikamentennebenwirkungen,
unerwünschte Arzneimittelwirkungen.
Genau. Das E von Tante steht für Endokrin. Das P, da musste ich gestern ein bisschen überlegen, steht für psychosomatisch. Auch das ist ja, muss man sagen, in der Allgemeinarztpraxis, da sind sehr, sehr viele Erkrankungen psychosomatisch ein wichtiger Punkt.
Und gerade speziell bei Bauchschmerz, wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel bleiben.
Genau. Das I ist infektiös, dann kommt Pi, A. Das A ist angeboren, also hereditäre Erkrankung. Und das V von Pia steht für vaskulär, also eine gefäßvermittelte Erkrankung.
Dann lass uns das nochmal anhand dieser Patientin mit den Oberbauchbeschwerden machen. Also T
für traumatisch.
Traumatisch.
Da fällt mir ein Leberhämatom nach Autounfall zum Beispiel. Das wäre eine gute traumatische Ursache für einen rechtzeitigen Oberbauchschmerz. Auch bei Milz, linksseitiger Oberbauchschmerz, also da gäbe es schon eine valide Möglichkeit für traumatisch.
Und sie ist antikoaguliert? Also wenn sie zum Beispiel gestürzt wäre auf den Badewannenrand, sowas in der Art, das wäre zum Beispiel denkbar.
Ja, genau. Dann haben wir das A für autoimmun, also autoimmune Lebererkrankungen, autoimmune Hepatitis, aber auch zum Beispiel im Rahmen eines Lupus erythematodes wäre eine Leberaffektion denkbar.
Leberkapselschmerz, ne?
Ja. Also das ist eine entzündliche Erkrankung der Leber, dann gibt es einen Leberkapselschmerz. Dann sind wir bei N, neoplastisch. Also, da gibt's
hattest du quasi schon angeboten.
Genau, ne? Da gibt es eine Reihe von Kandidaten, die da in Frage kommen. Der häufigste Krebs abdominell ist sicher das Kolonkarzinom. Nicht? Aber in diesem speziellen Fall, wenn wir die Differentialdose schmerzloser Ikterus abgearbeitet hätten, wäre eben das Pankreaskopfkarzinom drin gewesen. Nicht? Aber es gibt natürlich auch ein Leberzellkarzinom. Nicht? Also da haben wir ein paar.
Gallengangskarzinom,
Klätzchen-Tumor. Klätzchen, so heißt er. Also da gibt es auch eine Reihe. Ne? Das heißt, wir sind bei dem nächsten T toxisch. Das finde ich ist eine super spannende Differentialdiagnose bei Bauchschmerzen. Also ja, viele Medikamente machen gastrointestinale Nebenwirkungen, sowas wie Übelkeit oder auch Durchfall. Nicht? Aber dann kommt man natürlich in so Sachen wie Bleivergiftung oder Arsenvergiftung. Also Bleivergiftung macht so kolikartige Bauchschmerzen. Also sieht man ja extrem selten, aber nicht, finde ich, ist super spannend. Mhm. Weil es auch so schwer fassbar ist. Ja. Nicht? Also man findet ja dann kein Organbefund. Es dauert wahrscheinlich eine ganze Weile, bis man dann kommt, dass es auch eine Bleivergiftung sein könnte.
Ja, und auch nicht irgendwie so eine ganz typische Laborkonstellation, sondern man muss dann irgendwann dran denken.
Ne? Ja. Aber dafür ist ja genau dieses Tante Piaf so toll, dass es dich eben zwingt, es zwingt dich ja auch an exotische Sachen zu denken. Mhm. Nicht? Also wenn du eben bei toxisch bist und sie nimmt nicht irgendein Medikament, was dir das schnell erklären würde, nicht, dann musst du halt nochmal gucken, was kann denn das noch sein?
Das alte Mietshaus, in dem die Leitungen nicht erneuert worden sind. Und
ja, oder vielleicht gibt es einen Enkel, der sie gerne beerben möchte und ihr eine Arsen ins Essen. Alles schon gesehen. Mhm. Nicht, dann sind wir bei, das war
wie Endokrin.
Da fällt mir natürlich sofort Hyperparathyroidismus ein, Steinbein, Magenpein. Nicht? Also wir lieben ja Heuristiken, wo man sich solche Sachen dann gut merken kann. Heuristik ist eine Daumen-Faustregel, Steinbein-Magenpein, nicht, also Hyperpara. Und die nächste spannende Erkrankung, die bei Endokrin ist Morbus Addison, also eine autoimmune Nebenniereninsuffizienz. Die haben typischerweise Bauchschmerzen.
Ja, ich glaube, sie haben mehr Übelkeit als Bauchschmerzen. Übelkeit wäre so, dass, also ich habe ein paar Addison-Patienten, wenn die in einer Addison-Krise sind, eine war das letztens auf einem Flug. Und da war eine extrem pfiffige Kollegin mit an Bord, die das sofort erkannt hat. Und die Patientin hatte offensichtlich Stress durch den Flug und hatte nicht genügend
Hydrokortison
genommen. Ja. Und die Kollegin hat, es war ein Langstreckenflug nach Chile, und den hat ihr sozusagen dann von ihrem Hydrokortison noch, sollte sie noch nehmen, und ist dann auf dem Flug sozusagen, ich habe fast gesagt, geheilt worden.
Aufgeblüht
und ging ihr wieder gut.
Aus der Kabine geschwebt. Ja. Also mich hat vor nicht allzu langer Zeit ein befreundeter Chefarzt angerufen und sagte, also sie hätten da in der Notaufnahme jemanden gehabt und das wäre irgendwie völlig unklar. Also ich wurde angesprochen als Bluthochdruckspezialisten und das wäre jemand, der hätte solche Bauchschmerzen, sie hätten nichts gefunden und der Blutdruck wäre irgendwie so niedrig gewesen. Ja. Und das ist halt für mich ein Muster, wo ich sofort an Addison denke. Ja. Und die hatte Bauch und auch Muskelschmerzen hatte diese Patientin. Also wir waren bei Endokrin.
Jetzt kommen wir mit
psychosomatisch. Ja. Also da kommt natürlich der große Komplex, Reizdarmsyndrom, Reizmagensyndrom. Wir wissen noch gar nicht so genau, was da passiert, ob das wirklich rein psychosomatisch ist oder ob es eine Veränderung des Schmerzempfindens ist, wo Dehnungsreflexe im Darm bei manchen Menschen stärker empfunden werden als bei anderen. Aber das ist halt, und ich glaube, dass der Magen-Darm-Trakt ist ein Riesenprojektionsorgan. Ja. Für alle möglichen Beschwerden.
Also auch in meinem täglichen Leben klagen ganz viele Patienten irgendeine Art von Bauchbeschwerden.
Ja, ne? Also.
Dann sind wir bei I, infektiös.
Infektiös, ja. Also alle möglichen Gastroenteritiden, seien sie nun viral, Norovirus ganz oben zu nennen, oder seien sie bakteriell, Salmonellosen, oder sagen wir, wenn wir ins Exotischere gehen, nicht auch eine Tuberkulose wäre denkbar, nicht durch Nahrungsmittel, also die Campylobacter, die auf dem Geflügel, auf dem eingepackten Geflügelfleisch sitzen, nicht, also da gibt's ja einen ganzen Blumenstrauß, nicht, von infektiösen Erkrankungen.
Ja.
Wir sind bei angeboren.
Ja. Also bei diesem Fall schon gar nicht, ne, weil das hier für also ein angeborenes Problem ist, das hätte irgendwie doch früher auffallen müssen. Das
wäre früher aufgefallen. Angeborene Erkrankung, gibt es ja sicher, ne, des Magen-Darm-Traktes, fällt mir jetzt so spontan kein griffiges ein. Hast du was parat? Nee. Also ja, ich kann natürlich irgendwie kommen mit Zystennieren und Zystenlebern. Mhm. Das würde da reinpassen, die dann eben über die Raumforderung, die können ja monströs groß werden, die Organe, dann eben so einen dumpfen chronischen Schmerz machen. Also das würde mir so ein bisschen auch aus meinem Fachgebiet noch dazu einfallen. Meckeldivertikel, das ist aber nichts
deutlich. Ja, und die sitzen sehr hoch. Ne?
Und ist nichts Angeborenes. Ne?
Stimmt. Also Leberzysten fällt mir gerade vor vielen, vielen Jahren, man möchte sagen Jahrzehnten, das dritte Staatsexamen ein, wo ich einen Patienten hatte mit so großen Leber, also den der mir da vorgestellt wurde, mit so großen Leberzysten, dass die operativ entdeckt wurden.
Ja.
Also der hatte sozusagen dann einen Druck auf den Magen, hatte Schmerzen und konnte kaum was essen.
Genau.
Ja, das stimmt, das erinnert mich wieder
daran. Das ist für diese angeborenen Zysten-Nieren und Zysten-Leber ist das typisch. Das ist die Indikation, dass man dann was tun muss, wenn die sagen, sie können nur noch ganz kleine Portionen essen und sind sofort satt und fangen dann an Substanz abzunehmen. Also die Muskulatur wird immer weniger. Dann muss man da operativ ran.
Ja.
Jetzt waren wir bei angeboren.
Jetzt kommt vaskulär.
Vaskulär, ne?
Ja.
Das ist natürlich auch ein Magen-Darm-Trakt, ein Blumenstrauß an vaskulären Erkrankungen. Nee, Angina abdominalis ist wahrscheinlich unterschätzt. Das kriegen viele, einige Patienten mit einer atherosklerotischen Erkrankung, typische Beschwerden, etwa so 20 Minuten nach dem Essen Bauchschmerzen, was dann letztendlich auch dazu führt, dass die irgendwann mal dann weniger Nahrung aufnehmen. Mhm. Also Stenosen am Truncus celiacus und an der Arteria mesenterica superior. Aber wir kommen dann natürlich auch in so ein Gebiet wie einen Mesenterialinfarkt. Ist dann plötzlich auch drin. Oder auch Milzinfarkt, Niereninfarkt, macht erhebliche Bauchschmerzen. Also da sind eine ganze Reihe von vaskulären Erkrankungen, die da in Frage kommen.
Ja, ich glaube, das ist ja so eine, also hier ging es ja, nachdem dann die Laborwerte sehr klar und schnell in eine bestimmte Richtung gezeigt haben, da hat sich bestimmt keiner hingesetzt und auch nicht müssen, um so eine Liste zu machen. Aber ich mache das immer mal wieder, wenn Situationen unklar sind und es eben, ich sag mal, das, was ich meine, als Muster erkannt zu haben, eben doch nicht passt, nicht stimmt, dann einmal sich hinzusetzen, um alles einmal anzugucken.
Unser Gehirn ist ja faul. Nee, und unser Gehirn möchte ja total gerne schnell eine Diagnose ausspucken. Mhm. Und davor muss man sich halt selber gelegentlich mal bremsen und sich die Zeit nehmen. Wir haben ja beide jetzt Erfahrung damit und das dauert ja nicht länger als 10 Minuten. Mhm. Dass man sich einmal ein weißes Blatt Papier nimmt, links Tante Pia hinschreibt und dann für jeden dieser Punkte, was einem spontan einfällt. Ja, das ist sicherlich in einer Notaufnahme ist das schwer unterzubringen, weil davon von den Ärzten erwartet wird, dass sie die Patienten in rasender Geschwindigkeit abarbeiten, damit die Wartezeit nicht länger als 8 Stunden wird. Wenn man Medizin auf einem hohen Niveau betreiben möchte, dann muss einem klar sein, es gibt einen Punkt, wo man von der reinen Mustererkennung, die reflexhaft und schnell funktioniert, ohne eigentlich wesentliches Nachdenken, dass man einmal umschaltet ins sogenannte analytische Denken und sich die Zeit nimmt, in 5 bis 10 Minuten mal so eine Liste zu machen. Mhm. Und dann strukturiert sich das Problem ja schon.
Ja.
Deswegen, also, obwohl ich jetzt Medizin seit vielen Jahrzehnten mache, das mache ich immer noch.
Ja, ich finde auch, man empfallen dann, wenn man, ich mache das dann in aller Regel gar nicht mehr sozusagen, wenn der Patient da ist, sondern ich sage, ich muss da nochmal in Ruhe drüber nachdenken, mache einen neuen Termin und setze mich abends nochmal mit dem Tee hin, die 10 Minuten. In der Sprechstunde habe ich dazu nicht die Ruhe. Aber es ist erstaunlich, was einem dann in Ruhe plötzlich doch für Optionen an Differentialdiagnosen einfallen. Wo man denkt, ja, das könnte schon passen, wäre ich spontan überhaupt nicht drauf gekommen.
Also ich baue dann immer so einen weiteren Termin ein. Das dient mir letztendlich auch so ein bisschen, im Krankenhaus hat man ja früher auch Probleme gelöst durch Beobachtung des Verlaufs. dieses Instrument ist, glaube ich, denen ja weitgehend genommen mittlerweile, ja, weil die unter so einem Zeitdruck arbeiten. Aber ich baue mir das manchmal ein, indem ich dann zum Beispiel mit dem Patienten vereinbare, er soll noch mal in 2 Wochen oder so zu einer Blutabnahme kommen oder zu irgendeiner anderen Untersuchung. Die ist dann so, sagen wir mal, nicht entscheidend, aber das Ergebnis, mit dem kann man ein bisschen weiterarbeiten, aber ich nutze das im Prinzip, um in der Zeit mich nochmal besser auf den Fall vorzubereiten. Mhm. Nicht? Und dann eben mit so einer Liste aufzutauchen. Ich glaube, das wird, wenn wir in späteren Folgen über so grundlegende physiologische Geschichten sprechen werden, zum Beispiel Elektrolytstörungen, Hypo- oder Hyperkaliämie oder so, was sich extrem gut strukturieren lässt. Da wird sowas dann nochmal wichtiger, dass man daran eine Systematik erkennen kann. Okay, wie arbeite ich denn so ein Problem ab, wenn jemand mit zu niedrigem Kalium kommt? Mhm. Das geht sehr systematisch und sehr analytisch. Das sind schöne Beispiele.
Ich habe versprochen, dass es sozusagen noch die Fortsetzung von unserer Patientin gibt. Und da kommt nämlich noch sozusagen, ich hätte fast gesagt, der Denkfehler des Tages. Zutage, wir sprechen ja gerne über Denkfehler und machen uns Gedanken darüber. Also die alte Dame hat sich gut erholt nach diesem ersten Eingriff, hat keine Beschwerden mehr bekommen und ist dann aber nach einem halben Jahr, nachdem dann die Antikoagulation abgesetzt werden konnte, dahin gegangen und hat eine Papillotomie bekommen. Das hat sie auch alles gut gemacht. Und jetzt steht in dem Brief drin, man hätte jetzt die Papillotomie gemacht, aber sie bräuchte jetzt einen Termin für eine elektive Cholezystektomie.
Da ist ja, also wir wissen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Steine, wie groß die Steine und solche.
Ja.
Sag mal, das wäre ja entscheidend für die Frage, muss jemand mit 90 noch cholezystektomiert werden?
Genau. Die Frage finde ich spannend. Die Patientin möchte auf keinen Fall operiert werden. Sie hat zu diesem Gespräch, zu dem sie da kam, hatte sie ihren Sohn mit dabei, die fanden das beide nicht. Man hatte so den Eindruck, sie kommen zu zweit, um das sozusagen jetzt.
Mit Verstärkung.
Ja. Und woher kommt die Verstärkung? Warum war das nötig? Sie erzählte, dass im Krankenhaus ist das sehr deutlich gesagt worden, dass das unbedingt nötig war. Und dann haben wir gemeinsam so ein bisschen überlegt, also was sind denn die Risiken? Ja, ich habe jetzt nicht mehr die Steine nochmal angeguckt, um das Risiko abzuschätzen. Aber im Prinzip, der eine Stein ist schon spontan abgegangen. Die Papille ist jetzt geschlitzt. Wahrscheinlich ist ja das Risiko, dass sie eine Steineinklemmung hat.
Ist gering.
Ist geringer, zumindest als vorher.
Große Steine machen sich in der Regel nicht auf den Weg.
Ja.
Also so pauschal jemand mit 90 zu sagen, die Gallenblase muss jetzt raus. War das eine chirurgische Abteilung?
Na, sie ist natürlich, also sie ist, die Papille ist natürlich bei den Gastroenterologen geschützt worden, aber sie ist dann konsiliarisch von den Chirurgen gesehen worden und stand auch schon die Telefonnummer vom Aufnahmezentrum drin, wo sie doch bitte dann gerne zeitnah einen Termin für die Aufnahme zur elektiven Cholezystektomie machen konnte. Also ich wäre jetzt ehrlich gesagt, also die ist herzkrank, sie ist 90 Jahre und gut zu Wege. Ich hätte das operative Risiko als gar nicht so ganz gering eingeschätzt. Und wenn man so ein bisschen, das hat sie auch gemacht, das Risiko abgeschätzt zwischen dem Risiko für die Narkose von einem Eingriff, wo sie im Moment eigentlich direkt keinen Benefit von hat, für das Risiko möglicherweise irgendwann wieder, dass sie einen Gallengangsstein hat. Und sie hat das für sich ganz klar beantwortet, dass sie sagt, das Risiko sei es ihr nicht wert.
Also lass uns doch mal den Denkfehler benennen. Wir würden sagen, das ist Action Bias.
Ja.
Nicht? Also es fällt uns schwer, nichts zu tun und es fällt uns viel leichter, etwas zu tun. Sei mal dahingestellt, wie sinnvoll das dann ist. Nicht? Aber ich glaube, dass so ein Chirurg, also wahrscheinlich ja jeder in seinem Fachgebiet, einem gewissen Action-Bias unterliegt und gerne dem Patienten was anbieten möchte. Mhm. Und das geht dann über eine Einzelfallabwägung hinaus. Ne? Man muss ja sagen, in diesem Fall hätte man ja abwägen müssen, wie ist denn das Risiko des Eingriffs? Ne? Wie groß schätze ich das Risiko ein, dass sie nochmal wieder einen Steinabgang hat, der sich einklemmen könnte? Und dann hätte man eine gemeinsame. Also man würde ja erwarten, dass in diesem Fall das eine gemeinsame Entscheidung mit dem Patienten gefällt wird und nicht einfach, ne, per Ordre de Mufti von oben herab gesagt wird, die muss jetzt mal raus, die Gallenblase.
Ja, mir hat das ja sehr gefallen. Die alte Dame ist sehr wehrhaft. Das hat sie nicht nennenswert beeindruckt, dass der Chirurg im Krankenhaus, der wahrscheinlich aus ihrer Sicht ein junger Mann ist, ihr dazu geraten hat. Aber ich finde, also hier ist es jetzt mal sehr gut zu greifen, aber ich finde, ganz häufig erlebt man das mit dem Action-Bias durch unglaublich lange Medikationslisten. Ja, also die Leitlinie sagt, man müsse und dann kommt immer ein Medikament zum anderen dazu und formal ist das für jede Krankheit wahrscheinlich auch korrekt, aber sozusagen, man müsse das jetzt machen, da entsteht so ein Druck, der eben dann eben auch zu unnötigen und überflüssigen Maßnahmen führt.
Ja, und das Nicht-Machen oder auch Absetzen des Medikamentes ist ja unglaublich schwer.
Ja.
Also da sind ja enorme Widerstände, nicht, dass man tatsächlich wieder so einen Medikamentenplan dann wieder zusammenschrumpfen kann.
Mhm.
Nicht, also wenn sowas einmal gemacht ist, nicht, einmal die Aktion ausgeführt sozusagen, nicht, ist es schwer, sie rückgängig zu machen.
Ja, ich finde, ein ganz kühnes Beispiel dafür ist immer Pantoprazol.
Ja.
Nach meinem Gefühl, 100% aller Patienten kommen aus dem Krankenhaus mit Pantoprazol zurück. Ich habe lange Zeit keine Idee gehabt, haben wir versucht, die Leute zu überreden, das nicht mehr zu nehmen. Das bräuchten sie nicht. Das ist natürlich alles, was im Krankenhaus gemacht wird,
ist heilig.
Ist sehr, sehr heilig. Und ich habe eine schöne Idee von einer Kollegin bekommen, die hat gesagt, sie sagt den Patienten einfach immer, das haben sie nur gebraucht, weil das Essen im Krankenhaus so schlecht ist.
Nein.
Und jetzt, wo sie wieder zu Hause sind, brauchen sie das nicht mehr. Das benutze ich genau diese Art immer und das hat total tollen Erfolg. Die Leute sind plötzlich sehr bereit, sich wieder von dem Medikament zu... Ja, das Essen war wirklich nicht gut.
Das ist ein toller Tipp, weil ich fange immer an, dann so zweckrational zu argumentieren und sage, ja, dieses Pantoprazol, das hätte ja dann auch Nebenwirkungen und die Rate an Pneumonien sei höher und das Eisen und das Calcium würde nicht mehr so gut aufgenommen und man kriegt davon leichte Osteoporose. Also ich versuche sozusagen das über die Ratio, ne, den Patienten das nahe zu bringen. Aber wahrscheinlich ist es über sowas Gefühlslastiges wie das Essen war schlecht, ist wahrscheinlich viel erfolgreicher.
Ich habe es vorher genauso gemacht wie du und mache es seit einem halben Jahr genau auf diese neue Art und Weise und wir scheiden immer mit großer Heiterkeit, scheiden wir dann an der Stelle auseinander.
Ne, also das nehme ich total gerne als Tipp mit. Da habe ich auch heute auch schon wieder was gelernt.
Sehr ja, schön. Und ich glaube, da sind wir sozusagen auch schon beim Scheiden.
Ja.
Das war ein spannendes Gespräch über diese Patientin. Wir hoffen, wie immer, dass es euch auch Freude gemacht hat, dass ihr was gelernt habt und Lust habt, wieder zuzuhören. Jeden Monat gibt es eine neue Folge von uns.
Und wir versprechen, dass wir wieder spannende neue Fälle mitbringen werden, die uns tief in die innere Medizin führen.
Genau. Und wenn ihr uns weiterempfehlen mögt, dann freuen wir uns auch darüber.
Vielen Dank.
Vielen Dank.